Stell dir vor, ich würde dich heute als Teil einer Missionsreise zurück in die Vergangenheit mitnehmen. Und wir würden im antiken Rom im Jahr 82 nach Christus vor dem Kaiser Domitian stehen. Rom ist auf dem Gipfel seiner Macht und seiner Pracht. Der Kaiser hört von diesen Zeitreisenden aus dem 21. Jahrhundert und er lädt sie zu sich ein. Sein einziges Interesse gilt der Zukunft seines Reiches Roms. Und so fragt er mich und er fragt dich, wie steht es um mein Reich im 21. Jahrhundert? Was würden wir ihm erzählen? Wir würden vielleicht mit ihm ein wenig die jüngste Geschichte mit ihm zurückspulen. Ihm etwas über die Geschichte von Ereignissen in der jüdischen Provinz Judäa erzählen. Wir würden ihn erinnern, dass auch wenn sein Bruder, der General Titus, Jerusalem umzingelt und den Tempel zerstört hat, der Gott der Juden unbeschadet davongekommen ist. Und auch wenn es für ihn schwer sein wird zu glauben, Rom wird allmählich den jüdischen Gott als seinen Gott annehmen, Rom wird glauben, dass all die herkömmlichen Götter gar keine Götter sind, ein zukünftiger Kaiser namens Konstantin wird die Zerstörung aller römischen Tempel anordnen, er wird die Priesterschaft abschaffen und er wird das Opfern von Tieren verbieten. Wir würden ihm weiterhin von dem jüdischen Rabbi aus Galiläa namens Jesus von Nazareth erzählen, der in der Gegend des Jordans auftrat und anfing zu predigen und ein neues Reich ankündigte. Nicht ein Reich von dieser Welt, sondern eins, das vom Himmel kommen würde und eins, das die ganze Welt beeinflussen würde und auch diese Welt wiederherstellen würde. Wir würden auf den jüdischen Historiker Josephus im Hof von Domitian weisen, der bestätigen könnte, dass dieser Jesus tatsächlich existiert hat und dass er ein Wunderwirker war und dass er eine große Gefolgschaft hatte, einer, der Eifersucht und Zorn bei den Führern auslöste, die ihn dann verhafteten und verurteilten und dass er schließlich von Pontius Pilatus zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir würden weiterhin auf Senator Tacitus weisen, der bestätigen könnte, dass dieser Jesus einen grausamen Tod gestorben ist. Das, was ein Ende sein sollte, nur der Anfang war. Denn nach 3 Tagen fand man sein Grab geöffnet und leer. Und dass es Gerüchte gab, dass dieser Mann Jesus gesehen worden ist. Zunächst von Einzelnen, dann von größeren Gruppen von Menschen und irgendwann mal von Hunderten, die ihn leibhaftig auferstanden und lebendig gesehen haben. Wir würden erzählen, dass die Nachricht und die Begegnungen mit Jesus die Nachfolger von Jesus motivierten und mit Mut erfüllten. Und sie verbreiteten die Nachricht im ganzen Palästina, in ganz Kleinasien und auch bis nach Europa. Und sie kündigten auch dieses neue Reich an. Und sie folgten ihm, diesen König dieses Reiches. Ein Reich, das nicht von dieser Welt ist und nicht, sondern für diese Welt. Aber sie wurden geschlagen, sie wurden verfolgt, sie wurden verhaftet und wurden sogar getötet. Aber sie blieben fest in ihrem Bekenntnis. Ihre Zuversicht war überzeugend und ihre Hingabe war ansteckend. Wir würden Domitian weiter noch mehr erzählen, dass es Bürger Roms gibt. Männer, Frauen, Kinder, Sklaven, Freie, Besucher, die sich in Häusern, in Gärten, im Freien und beim Fluss treffen, um diesen Jesus anzubeten. Und dass in den nächsten 230 Jahren sein mächtiges Reich ihn versuchen wird, sie auszulöschen. Alle, die zu dieser Sekte des Nazareners gehören. Wir würden ihnen erzählen, dass auch wenn dieser Rabbi Jesus nie die großartige Stadt Rom betreten hat, sein Name und seine Symbole die Gebäude Roms schmücken werden. Und das Folterinstrument des Kreuzes, das römische Folterinstrument, nicht mehr die Macht und die Härte von Roms repräsentieren würde, sondern es würde die Kraft und die Liebe des jüdischen Gottes symbolisieren. Und dann würden wir Kaiser Domitian direkt ansprechen. Und was euch nun betrifft, Kaiser Domitian, an euch wird man sich in der Geschichte erinnern, allein wegen eurer Herrschaft der Härte. Tatsächlich werdet ihr und auch andere Kaiser in den Geschichtsbüchern lediglich mit einigen wenigen Absätzen erwähnt werden. Außer ein Kaiser, der große Kaiser Augustus. Sein Name wird in jedem Winter in den Häusern und Orten der Anbetung des jüdischen Rabbis in der ganzen Welt erwähnt werden. Aber nicht wegen seiner großen Taten, sondern nur im Zusammenhang der Geburt des jüdischen Retters. Kaiser Augustus wird nur eine Fußnote in der Geschichte der Geburt des jüdischen Königs sein. Die Worte aber dieses Messias, dieses Königs Jesus, werden mehr Verbreitung erfahren als die Taten aller römischen Kaiser zusammen. Und auch wenn es kaum zu glauben und absolut unvorstellbar ist, Kaiser Domitian, Jesus von Nazareth wird die einflussreichste und geehrteste Person der Geschichte sein. So, Kaiser Domitian, sieht die Zukunft eures großen Reiches aus. Das Assyrische Reich, das Babylonische Reich, das Persische Reich, das Römische Reich, die Reiche und Dynastien in China, die Reiche von Südamerika, die Azteken und die Inkas, die Vision der NS und das Reich der USA. Nicht alles bleibt. Das Thema meiner Predigt heute ist, was bleibt? Es wird auch ein Titel sein der nächsten Ausgabe von VM International. Und als ich darüber nachdachte, was ich zu solch einem Anlass, wo es einen Wechsel gibt, Leiterschaftswechsel, was soll ich sagen, wenn ich in meine Heimatgemeinde zurückkomme und ein Teil von dieser Organisation VM International bin, was auch ein Stück weit auch meine Lebensgeschichte ist. Mein Großvater, mein Vater waren hier tätig gewesen. Kommen mir drei Aussagen, die mich in den letzten Jahren sehr geprägt haben. Drei Aussagen, die, man könnte sagen, wirklich die Essenz auch der Mission sind. Alle drei von diesen Aussagen stammen aus dem Matthäusevangelium. Sie sind Teil unseres christlichen Jargons. Wir beten sie. Wir zitieren sie, ja, wir singen sie sogar. Es sind drei Aussagen von Jesus. Was sind diese drei Aussagen und was steckt hinter diesen Aussagen? Was können diese drei Aussagen für uns heute bedeuten, als eine Gruppe von Menschen, die die Mission auf dem Herzen tragen? Und was können diese drei Aussagen für uns ganz persönlich bedeuten? Es sind drei Aussagen. Erst einmal: Dein Reich komme. Die zweite Aussage: Ich will meine Gemeinde bauen. Und die dritte Aussage aus dem Matthäusevangelium: Macht zu Jüngern oder zu Nachfolgern alle Nationen. Ich möchte diese drei Aussagen kurz auch nochmal mit einem Bibelvers versehen. Dein Reich komme. Das steht auf der Folie. Ich hoffe, ich kann sie sehen. Betet so: Unser Vater, der du bist in Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Der nächste Vers ist eine Aussage, die Jesus zu Petrus getroffen hat. Es ging darum, als Petrus eine Offenbarung hatte über Jesus und er sagte: Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Und die dritte Aussage: Kurz bevor Jesus zurück in den Himmel gegangen ist, hat er seinen Jüngern gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Macht nun alle Nationen zu Nachfolgern, zu Jüngern, indem ihr geht, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Drei Aussagen aus dem Matthäusevangelium. Interessant ist die Gewichtung dieser Aussagen auch im Neuen Testament. 55 Mal kommt das Wort vor, dein Reich komme. Ich habe einfach mal ein symbolisches Bild mitgebracht. Es geht um einfach die Krone. Woran denkst du, wenn du an dieses Wort Reich Gottes denkst? 55 Mal wird es erwähnt im Matthäusevangelium. Das Reich Gottes. Wir sollen beten, dass es kommt. Wir sollen nicht beten, dass wir dort hingehen, sondern dass es kommt und dass es auf dieser Erde kommt, wie es im Himmel schon ist. Das heißt, eine Zusammenführung von Reich Gottes, also das Himmelreich und das Erdenreich. Und dass der Einfluss dieses Reiches, was wir so geografisch da oben sagen, dass es diese Erde füllt. Darüber habe ich sehr viel nachgedacht und gelesen und mir sind Dinge aufgegangen, dass Gott auf dieser Erde nicht alle Menschen irgendwie retten will, damit er sie wie mit dem Space Shuttle wieder zurück irgendwo in einem Himmel nimmt, sondern er möchte, dass alle Aspekte seines Reiches auf dieser Erde kommen. Und er lädt ein, dass wir das beten. In allen Denkbereichen, in allen Gesellschaftsbereichen, von der Familie bis in die Schule hinein, in die Politik und in die Wirtschaft hinein, dass die Werte des Reiches Gottes diese Erde durchdringen. Nicht, dass wir ein bisschen Pflästerchen auf die Probleme dieser Welt setzen, sondern dass etwas Durchdringendes, wie ein Sauerteig etwas durchdringt, was klein ist und groß wird, dass dieses Reich kommt auf diese Erde. Und wenn man so eine Vision hat, dass etwas im Garten Eden begonnen hat, wo Gott etwas Wunderschönes geschaffen hat auf dieser Erde. Es ging schief, aber Gott hat nicht gesagt, oh, dann nehme ich sie alle mit irgendwo in ein anderes Reich, sondern er hat gesagt, ich werde diese Erde wieder herstellen. Und von Anfang an hat er diesen Weg gebahnt und der König Jesus kam und er hat angefangen zu zeigen, wie das Reich Gottes auf dieser Erde aussehen könnte und hat die Zeichen dieses Reiches ausgesprochen und auch gehandelt. Und man sah es aufblitzen, wo Leben wieder hineinkam, wo Wiederherstellung hineinkam, wo Vergebung hineinkam und wo Dinge wieder restauriert wurden. Und seine Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt von dieser Wiederherstellung unseres Planeten, dass durch die Auferstehung von Jesus eine Wiederherstellung aller Dinge geschehen können. Wenn ich den Kolosser zitieren würde oder den Epheser zitieren würde, wo es darum geht, dass alles unter seine Füße kommt, alles wiederhergestellt wird, für ihn und zu ihm und durch ihn. Das Reich Gottes, das ist groß. Und manchmal ist es so groß, dass es so nicht greifbar ist. Und deswegen hat Gott uns einen schönen Ausdruck von etwas gegeben, das nennt er Gemeinde. Ich will meine Gemeinde bauen. Wenn wir uns das Bild mal anschauen, auch ihr zu Hause, es ist so wie ein Wimmelbild oder wie das Ding heißt, ja? Ist das, was wir uns vorstellen, wenn wir über Gemeinde denken? Viel Aktivität, viel Kreativität, manchmal durcheinander, jeder hat was zu tun, hier und da und überall. Ist das, was wir vielleicht unter Gemeinde uns vorstellen? Was waren denn die Gedanken von Gemeinde? Interessant ist, dass Gemeinde, ich will meine Gemeinde bauen, dieser Begriff Gemeinde explizit im Matthäus nur zweimal erwähnt wird. 55 Mal Reich Gottes, zweimal Gemeinde. Die Gewichtung sollten wir uns noch mal in Erinnerung halten, wie wir auch die Bedeutung von Gemeinde sehen. Ist es die Endstation, alle rein, kurz bevor wir dann nach oben gehen? Oder was ist denn diese Ekklesia, dieses griechische Wort, das Jesus benutzt hat? Dazu komme ich gleich nochmal, weil es hat mit dem Dritten zu tun. Es hat mit dir und mit mir zu tun. Macht zu Nachfolgern, nicht nur einzelne Personen, sondern sogar ganze Gruppen, ethnische Gruppen. Und das ist ein Befehl, eine Befehlsform, die Jesus mitgegeben hat. Übrigens im Matthäus 73 Mal erwähnt und im Neuen Testament 274 Mal im Gegensatz zu zweimal Gemeinde. Also man sollte da auch die Gewichtung nochmal im Blick halten. Fördern wir Gemeinde oder machen wir Menschen zu Nachfolgern von Jesus? Und was ist denn ein Nachfolger von Jesus? Ich würde ihn anders bezeichnen als Christ. Christen gibt es viele. Wir sind nicht gerufen, Christen zu machen oder nasse Christen, sondern wir sind gerufen, Menschen zu Nachfolgern von Jesus zu machen. Menschen, die Jesus ähnlich sind und ähnlich werden und das tun, was er tat auf dieser Erde. Deswegen nannte man sie die kleinen Christusse, die kleinen, die so aussahen wie ihr Meister Jesus. Und wenn wir uns als Jünger Jesu verstehen, verstehen wir uns nicht als irgendwelche Leute, die ein Label hier haben, Christ, die sonntags in eine Kirche gehen, ab und zu mal vielleicht ein bisschen helfen, aber unser ganzes Leben ist durchdrungen von, ich bin ein Nachfolger Jesus und ich möchte ihm ähnlicher werden und ich möchte die Werke tun, die er tat auf dieser Erde. Wir sind Söhne und Töchter des Königs. Wir sind Eingeweihte des Königs. Wir sind Träger seiner Absichten. Man könnte sagen, wir sind das Bodenpersonal des Königs und wir bilden zusammen das, was Jesus sagte, Ekklesia, ich will meine Gemeinde bauen. Die Mission hat zu Recht die Breite des Evangeliums betont. Alle Menschen sollen hören, alle sollen zum Glauben kommen. Was aber oftmals in der Mission fehlte, war die Tiefe der Mission, wo der Charakter, wo alle Bereiche der Gesellschaft in die Tiefe durchdrungen werden mit den Werten des Reiches Gottes. Ja zu Jesus, Glaube an Jesus, getauft zu werden, aber nun heißt es, festzuhalten und umzusetzen, alles, was ich euch geboten habe, die Tiefe des Evangeliums, das durchdringt, nicht nur im Persönlichen, sondern auch im Gesellschaftlichen. Und jetzt bringe ich die Punkte zusammen. Das Reich Gottes und einzelne Jünger bilden die Gemeinde nicht in einem Gebäude. Das war nicht, was Jesus sich vorgestellt hat. Es gab nämlich drei Institutionen damals. Es gab den Tempel, es gab die Synagoge und es gab die Ekklesia. Die ersten zwei waren sehr religiös belegt. Der Tempel in Jerusalem, die Synagoge später, als der Tempel zerstört wurde, die vielen Gruppierungen, wo Menschen sich getroffen haben, Gläubige, jüdische Gläubige in den Synagogen. Und der Gedanke war nicht, dass Jesus jetzt sagte, oh, jetzt möchte ich einen Tempel, ihr seid der Tempel und ich möchte viele kleine Synagogen weltweit haben. So nach dem Motto, gründet eine Synagoge, gründet eine Synagoge, gründet eine Synagoge. Sondern er sagte, ich will meine Ekklesia pflanzen, bauen auf dieser Erde. Und was war das? Ich habe etwas entdeckt in den letzten Jahren. Das hat mich wirklich begeistert. Die Ekklesia, könnte man sagen, war damals im Griechischen, in der griechischen Kultur, war es etwas, wo eine regierende Versammlung der Bürger einer Stadt zusammenkam. Diese Ekklesia im griechischen Kult, in der griechischen Kultur bestand aus Männern, die mindestens 18 Jahre alt waren. Und diese Männer haben 2 Jahre Militärdienst geleistet. Sie waren also Menschen, die sich ihrer Stadt und Staat verbunden und verpflichtet wussten. Eine andere Übersetzung ist die Bürgerversammlung. Aber die Römer, die nach den Griechen kamen, haben das nochmal verfeinert und dieses bestehende System, diese Institution Ekklesia, Gemeinde, genutzt für ihr Reich, das sich ja expandierte bis nach England und Großbritannien hoch, bis runden nach Spanien, nach Afrika, diese Ausbreitung des Römischen Reiches. Und interessant ist es, man liest es bei, ich glaube es ist Sir William Ramsay, das ist ein schottischer Althistoriker und eine Autorität in der klassischen Archäologie. Und er sagte, dass wenn eine Gruppe römische Bürger sich irgendwo im Römischen Reich traf, ob in Großbritannien oder tief in Spanien, und wenn sie auch noch so klein war, römische Bürger, 2 oder 3, bildeten sie zusammen ein sogenanntes Conventus Romanum. Und das war der örtliche Ausdruck des Reiches Roms und alles, wofür Rom stand. Egal wo im großen Reich und egal wie weit von der Hauptstadt Rom entfernt, in ihrer Zusammenkunft als Glieder und Bürger Roms, dort war die ganze Kraft und Gegenwart Roms in deren Mitte. Es war sozusagen die römische Regentschaft in Kleinformat. Und Historiker meinen, dass auch dieser Begriff, wo zwei oder drei versammelt sind im Namen Roms, dort ist der Kaiser mitten unter ihnen. Alle Ressourcen des Kaisers sind dort. Und so haben sie diese sogenannten Gruppen, Ekklesiagruppen gepflanzt, überall in ihrem Reich. Sie bestanden aus Architekten. Sie bestanden aus Bauingenieure, sie bestanden aus Stadtplaner, Buchhalter, Anwälte, Verwalter, Ärzte, sie haben Bildung mitgebracht, sie haben sogar Positives für die Agrarwirtschaft gebracht. Die kamen zum Beispiel nach Frankreich oder nach Großbritannien und haben gesehen, wie eine Frau ihr Wasser von irgendeinem Fluss getragen hat. Und sie haben gesagt, wir haben etwas für euch. Wir bringen das Wasser zu euch. Wir nennen es Aquädukt. Und so hat Rom in allen Bereichen des Lebens, von Wirtschaft bis hin zur Architektur, die Werte, die Schönheit, die Vorteile von Rom gebracht zu den Völkern und hat eine Qualitätsverbesserung gebracht in diesen Ländern, sogar nach Germanien. Und diese Gruppierung von Menschen, deren Leiter übrigens hieß Apostolos, der Apostel, der Gesandte Roms, der diese Gruppe von Bürger von Rom, die geprägt waren durch die Werte Roms, nun hatten sie eine Aufgabe, die ganze Gegend zu prägen mit den Werten von Rom. Jetzt kommt der Übertrag. Ich will meine Ekklesia bauen. Was ist das? Bürger des Himmels, verbunden mit dem König, die die Werte, die Ziele, die Gedanken, den Herzschlag des Königs kennen, versammeln sich nicht, um nur schöne Lieder zu singen, so schön das heute war, sondern um Prägung auszuüben. In allen Bereichen der Gesellschaft, mit den Gaben und mit den Überzeugungen, die sie haben, um ein ganzes Land zu prägen. Ich will meine Gemeinde bauen. Und durch diese Gemeinde, durch diese Ekklesia, gepflanzt in einer Stadt Felbert, in einer Stadt Bonn, in einer Stadt Bogota, in einer Stadt Neu-Delhi oder in einem Dorf irgendwo im tiefsten Afrika, diese Versammlung von Bodenpersonal, Jünger Jesu, bilden die Ekklesia und prägen diese Gegend für das Reich Gottes. Das ist in Essenz Mission. Und das sind die Gedanken, die mitschwingen in diesen drei Aussagen von Jesus. Betet, dass mein Reich kommt. Nach der Auferstehung von Jesus hat er 40 Tage mit seinen Jüngern nur über ein Thema gesprochen. Und das war nicht, wie können wir besser taufen? Wie machen wir es mit dem Abendmahl? Wie kriegen wir besser Finanzen? Wie ist es so mit den Maßnahmen, wenn Corona kommen sollte? Und alles Mögliche. Sondern er hat gesagt, Reich Gottes, das ist meine Absicht, das sind meine Gedanken, so soll es sein, ihr seid die Ekklesia, so wird sich das ausprägen, wie im Römischen Reich, so wird es auch mit uns sein. So betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dann Leute, ich werde meine Gemeinde bauen, aber ihr müsst Jünger sein, ihr müsst Jünger von meinem Reich sein. Saugt alles, was ihr wissen könnt und sein könnt von diesem Reich Gottes, die Werte des Reiches Gottes und lebt sie dort, wo ich euch platziert habe. Er hat nicht gesagt, ich will meinen Tempel bauen. Er hat auch nicht gesagt, ich will eine Synagoge bauen. Er hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und die wird Einfluss haben. So, ich weiß nicht, wie viele Minuten ich noch habe. Ach, 5 Minuten habe ich. Ich möchte euch 4 Gedanken mitgeben. Das war jetzt der theologische Part, jetzt kommt der praktische Part. Aber nehmt das mal mit. Wie seht ihr diese Welt? Wie seht ihr euch als Gemeinde oder zu Hause? Ob 2 oder 3 oder 2 oder 300? Wie seht ihr euch? Als Jünger Jesu, ausgestattet mit allen Ressourcen des Himmels, um eine Ekklesia zu sein, die prägen wird. Nicht nur hier, sondern weltweit. 4 Gedanken. Was bleibt? Wir haben in dem Video gesehen und wir haben in unserer Unterhaltung mit Kaiser Domitian gesehen, nicht alles bleibt. Rom kommt, Rom geht. Heute kann man schöne Reisen nach Rom machen. Man hat auch historisch und durch Philosophen und auch Historiker, auch jüngster Art, haben entdeckt, dass die Prägung dieser ersten Jünger, die ersten Jahrhunderte, auch noch die Reformation, unsere mittlerweile, würde man sagen, säkularisierte Welt, so durchdrungen hat mit christlichen Werten, dass die Humanisten jetzt nur noch kapern wollen, aber die Grundlagen sind gelegt worden. Ob es Vishal Mangalwadi in seinem Buch, das Buch der Mitte, faszinierendes Buch. Ob es das Buch von, ich habe es hier mal kurz aufgeschrieben, von John Ortberg, Weltbeweger, wer ist dieser Mann? Oder ob es der britische Historiker, eigentlich gar kein Christ, Tom Holland, in seinem neuen Buch Dominion, The Making of the Western World. Alle diese Leute beschreiben, wie die Ekklesia unsere ganze Kultur durchdrungen hat und geprägt hat. Mit den Grundwerten, die wir für selbstverständlich nehmen. Und deswegen geht Mission weiter. Machet zu Jüngern alle ethnischen Gruppen. Betet, dass das Reich kommt und seid Ekklesia, wo ihr hingeht. Also, was bleibt? Der Auftrag bleibt. Der Auftrag bleibt. Ich möchte dich ermutigen, mach jemanden zum Nachfolger von Jesus. Evangelisation gehört dazu, aber der Kernauftrag ist, einen Menschen zu prägen mit den Werten des Reiches Gottes. Einen Menschen zu prägen mit diesen Gedanken, hey, Jesus ist da, willst du ihn nicht nachfolgen? In Johannes 15, Vers 16 lesen wir, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und dass ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Jüngerschaft bedeutet, andere Menschen zu Nachfolgen von Jesus zu machen. Und wenn ich mich investiert habe in jemand anders und sollte ich sterben, geht das weiter, was ich investiert habe. Das ist in unseren Kindern, das ist Jüngerschaft im reinen Format. Aber wenn ich meine Eltern anschaue, die sich investiert haben in etlichen Dutzend von Jungen in einem Kinderheim in Indien und sollten meine Eltern abgerufen werden in die Ewigkeit, bleibt der Einfluss von Jüngerschaft in diesen Jungs, die sie weitergeben an ihren Kindern. Ich möchte dich ermutigen, in wen investierst du dich? Wen hast du an deiner Seite? Wen nimmst du im Visier und sagst, was kann ich ihm geben? Was kann ich dieser Person geben? Das Blätterwerk unserer gemeindlichen Aktionen und Veranstaltungen, sie vergehen. Oft sind sie sehr imposantes Blätterwerk. Aber ein Winzer sucht nach Frucht und Jesus verspricht, diese Frucht, die bleibt. Das Zweite, nicht nur der Auftrag bleibt, sondern die Ressourcen bleiben. Und wir dürfen ihn um alles bitten. Als Missionsorganisation, wenn du als Missionar unterwegs bist in deinem Land, du darfst um die Ressourcen bitten. Wenn du engagiert bist, Menschen zu Nachfolgern zu machen, diese Frucht, die bleibt, da steht hier, Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Nicht nur Finanzen, sondern alle Ideen, die du brauchst, um diesen Dienst zu tun, wird Gott geben. Er wird dir Mitarbeiter geben. Er wird die Menschen an deine Seite stellen, die ausgestattet sind, dass du die Ekklesia abbilden kannst und dass du Einfluss haben kannst. Aber sei fokussiert, ein Jüngermacher zu sein, und dann werden die Ressourcen auch folgen. Nummer 3. Dein Umfeld bleibt. Und du kannst dein Umfeld prägen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Dieses Licht kann sogar die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jeder von uns hat Beziehungen. Im Griechischen nennt man das dein Oikos, dein Haus, die Leute, mit denen du zu tun hast, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, Teil deiner Verwandtschaft, deine Freunde, deine ehemaligen Freunde, das ist deine Welt. Und Gott hat dich platziert in deine Welt. Du bist nicht in allererster Linie gerufen, irgendwo an die Enden der Erde zu geben. Ja, du sollst auch dahin gerufen werden. Aber deine Welt sind diese 5, 6, 7, 8 Leute. Licht, Salz, Licht, Salz. Jünger machen, das Reich Gottes und die Werte des Reiches vorzuleben und zu prägen. Deine Arbeitsstelle, in deine Familie, wo du bist. Das bleibt. Dein Umfeld bleibt. Beziehungen verändern sich hin und wieder, aber diese gewisse Anzahl von Personen bleiben in deinem Leben. Und wenn du bleibst, wenn du präsent bist und dich nicht versteckst unter einem Scheffel sozusagen, bleibt über Zeit dein Einfluss. Hoffentlich guter Einfluss. Ein bisschen Salz kann den großen Topf mit Suppe zum Positiven verändern. Und ein bisschen Licht kann einen dunklen Raum erhellen. Denke nicht zu klein von dir selber. Bevor ich zum letzten Punkt komme, 2 kurze Geschichten. Ich war im Sommer dieses Jahres in einem kleinen Ort in Rumänien. Ich habe eine ganze Truppe mitgenommen, von 18 bis 78 waren die. 9 Leute. Wir waren unterwegs in einem Roma-Dorf, Zigeunerdorf, irgendwo östlich von Oradea in Rumänien. Wie die Menschen dort leben, ist erbärmlich. Und dort ist eine Stiftung, wunderbares Ehepaar mit einem Team. Und sie könnten jetzt ein Pflästerchen auf ein bisschen Problematik in dieser Welt setzen. Aber sie haben gesagt, wir wollen langfristig, Jahrzehnte werden wir hier sein. Wir wollen erst einmal ihre Häuser renovieren, damit sie im Winter nicht frieren. Wir wollen einen Kindergarten schaffen, weil wir müssen von klein auf anfangen. Wir fangen an, die Kinder zu prägen. Wir bieten ihnen die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, weil es ist nicht in dieser Kultur Bildung wirklich nachzujagen. Also schaffen wir Wege, dass sie zur Schule gehen können. Und weil sie keinen Beruf haben und gar nicht arbeiten wollen, vielleicht kulturell gesehen, wollen wir ihnen Ausbildungsmöglichkeiten geben. Und dann wollen wir ihnen auch die Möglichkeit geben, zu arbeiten. Was ist das? Das ist Reich Gottes. Das ist Ekklesia, die Einfluss nimmt. Und das ist Jüngerschaft im Reihenformat. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe gesehen, wie Kinder sich verändert haben. Ich habe gesehen, wie Menschen einen Beruf erlernt haben. Und ich sage, das ist Reich Gottes im Kleinen. Und das könnte überall geschehen, wenn man diese Brille hat, wenn man dieses Denken hat. Als Gemeinde haben wir gebetet und haben gesagt, Herr, lass dein Reich kommen und setz uns zum Segen für unsere Stadt. Wir suchen unsere Stadt Bestes. Die Kirche, in der ich arbeite, hat schon sehr früh schon Dinge gestartet. Ob es ein Kindergarten war, eine Musikschule, ob es eine christliche Schule war, ein Kinder- und Familienzentrum. Wir haben gesagt, Herr, hier sind wir, lass uns unsere Stadt prägen. Und aus dem Nichts kam eine Anfrage von einem Besitzer von einem Altenheim und er sagte, ich möchte Ihnen mein Heim verkaufen. Haben Sie Interesse? ich werde jetzt 70 und ich möchte das abgeben, aber es muss eine Organisation sein, die die gleichen Werte hat, die wir, die ich habe. Ganz neues Gebiet. Nicht mein Ding. Aber ich habe gesagt zu meinem Team, lass uns beten, lass uns informieren. Und Gott hat die richtigen Ressourcen zusammengestellt, die richtigen Leute, die ein Herz hatten. Und seit einem halben Jahr sind wir Besitzer eines Altenheims mit der ganzen Belegschaft, die einfach uns gegeben worden ist. Und so langsam wollen wir einfach diesen Ort prägen mit den Werten des Reiches Gottes. Präge, wo du bist. Und Nummer 4, deine Werke bleiben. Steht in 1. Korinther 15, darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Nehmt zu, immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, eure Arbeit ist nicht vergeblich. Das kann so ein bisschen trösten, ja, ich habe noch keine Frucht gesehen und irgendwann mal vielleicht kommt Frucht. Ich glaube, es hat mit der Ewigkeit zu tun. Und zwar nicht eine Ewigkeit da oben. Wir werden belohnt werden, wenn wir treu gewesen sind und Gott ist ein Belohner. Aber unsere Werke, die wir heute anfangen, sind nicht vergeblich. In diesem Dorf in Rumänien, nicht vergeblich. Wenn Jesus wiederkommt, geht sein Reich auf dieser Erde weiter. Er kommt ja, um zu herrschen. Er kommt ja, weiter zu gestalten. Er kommt, um diese Erde wiederherzustellen. Manche Christen haben den Gedanken, er wird das alles verbrennen und irgendwie wird er da was Neues machen und dann. Nein, die Bibel lehrt, dass er es wiederherstellen, erlösen wird. Und deswegen alles, was du jetzt tust, hat Bedeutung für die Zukunft. Auch nach deinem Tod und vor allen Dingen auch für das Reich Gottes, das bestehen wird. Ich lade uns ein, kurz zu beten. Und so danken wir dir, Jesus, für dein Wort und für das, was bleibt. Diese Organisation VM International mit all den Mitarbeitern weltweit über Generationen, die Saat gesät haben, die präsent waren, die Licht und Salz gewesen sind, die gebetet haben, Reich Gottes, komm hier. Ob in der Wirtschaft, in der Agrarwirtschaft, ob es in Kinderheimen oder in Krankenhäusern waren, ob es die Ausbildung und die Multiplikation von Menschen waren, die wieder zu Leitern geworden sind. Wir danken dir für das, was gewesen ist und wissen, dass es nicht umsonst war, in keinster Weise, weil es in dir geschehen ist. Und wenn jetzt ein Wechsel ist und die VM International wieder in ein neues Kapitel hineingeht, bete ich, dass dein Reich kommt, dass du deine Gemeinde, Ekklesia baust und dass Jünger gemacht werden. Wir beten für alle Gemeinden in unserem Land, dass sie dieses Anliegen weiter vorantreiben. Und wir beten für die VM International, dass sie zu einem Kanal werden kann, dass das geschieht in dieser Welt. Wir möchten beten, dass du Reinhard Leistner und sein ganzes Team ausrüstest mit den Ressourcen, die sie brauchen für eine neue Zeit, für eine herausfordernde, für ein neues Normal. Wir beten für alle Missionare, dass sie ausgestattet werden mit geistliche Kraft, um Jüngermacher zu sein, Ekklesia zu sein, damit dein Reich kommt. Und ich bete für jeden in diesem Raum und zu Hause, dass dein Ziel, das, was du im Herzen hast, dass es durch uns geschieht. Und während wir jetzt singen, Jesus, füll unser Herzen mit dem Wissen, dass du der Sieger bist. Amen.